Ja, schon und auch gestern schon eine Menge Veranstaltungen hatten. Die aufzuzählen ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig, aber was mir besonders...
events.ccc.de.
Oh ja, da findet ihr ein Wiki.
Und im halben Jahr gibt es dann noch die Mitschnitte, oder?
Genau, die Videos gibt es online. Also und von den letzten Kongressen könnt ihr euch die schon herunterladen und anschauen.
Und für das restliche Programm des diesjährigen Kongresses könnt ihr das auch noch live anschauen. So. Was ich vorhin sehr schön fand, war eine Zusammenfassung von Fefe. Nein, wer war da alles? Nicht der Fefe. Hier, CCC 2007, Jahresrückblick, das war die Konstanze, der Frank, der Andi Müller-Magonen, der Frank und der andere Frank. Ja, ne? Und die haben so ein bisschen erzählt, was 2007 so ging. Und das war, fand ich, eine beachtliche Menge, was der CCC 2007 alles so geleistet hat. Da ging es eben von Wahlcomputergeschichten über Einflussnahme im Bundestag auf die Vorratsdatenspeicherung, und den Verlust eben auch dieses Kriegsschauplatzes.
Dann kann man noch die Hacker-Tools einstreuen.
Der Hacker-Paragraph 202 oder was das war. Oder 196, irgendwie, ich weiß die Nummer schon wieder nicht.
Ja, müsste ich auch nachschauen, also dass irgendwelche Computersoftware, und man weiß eigentlich auch gar nicht mal genau, welche jetzt verboten ist zu besitzen.
Aber, ja, das macht einen zu einem Terroristen, wenn man sie benutzt. Ne? Deswegen sind eine Menge sehr interessante Hacker-Crews mit ihren Webseiten aus Deutschland in die Niederlande umgezogen, einfach weil sie Netzwerksicherheitssoftware als Open Source, Free Software produziert haben und sich jetzt außerstande sehen, das auf einer deutschen Webseite anzubieten. Denn das ist inzwischen seit dem April oder März oder was das war, diesen noch Jahres illegal vor dem deutschen Gesetz. Ja, und das ist nur einer von vielen Schauplätzen, an denen der CCC dieses
aktiv
Jahr ja, aktiv war, gekämpft hat, möchte man fast sagen. Und das Resümee vom Andi Müller-Magun war so ein bisschen, glaube ich, dass sehr viel passiert ist, sehr viel Gutes, sehr viel große Außenwirkung, sehr viel Aktionen, die auch sehr, sehr wichtig waren und auch eben einer breitbandigen Öffentlichkeit, die nicht mehr politisch irgendwo in einem Parteilager zu zentrieren ist, sondern die einfach wirklich über die komplette Bevölkerung geht, wo auch beispielsweise CSU-Abgeordnete gegen die Vorratsdatenspeicherung stimmen, aufgrund dadurch, dass sie vom CCC aufgeklärt wurden, worum es sich da handelt und so. Dass also der Einfluss des CCC durchaus sehr, 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 sehr breitbandig geworden ist und wir unseren Zielen da näher gekommen sind, wobei natürlich anhand der Gesetze dort eher Verluste auf ganzer Linie in diesem Jahr nur zu verzeichnen sind.
Naja, also es hat sehr viel Öffentlichkeit gegeben.
Ja.
Also auch jemand vom CCC wurde vom Bundesverfassungsgericht gehört, als es um diesen sogenannten Bundestrojaner ging.
Mhm, stimmt, der war ja auch noch.
Was ich jetzt noch einstreuen möchte, ist, das alles passiert ja so mit dem Vorwand, um Terrorismus zu bekämpfen. 11. September vor allem. Und ich habe jetzt mal angefangen, im Internet zu recherchieren und auch interessantes Material gefunden über sogenannte False Flag Attacks.
Mhm.
Also Angriffe unter falscher Flagge mit dem Mittel halt, also um politische Ziele durchzusetzen.
Mhm.
Wenn man aus Deutschland kommt, kennt man wahrscheinlich die Geschichte von der Operation Tannenberg, den angeblichen polnischen Überfall auf den Sender Gleiwitz,
mhm,
der dann von Adolf Hitler dazu verwendet wurde, um zu sagen, seit 5.45 Uhr wird zurückgeschossen.
Und der etwas lakonische Spruch, Polen ist offen, da auch herkommt, ne?
Und wie wir heute wissen, und das ist auch gerichtsfest, war das halt eine Operation, die von den Nazis durchgeführt wurde, eben mit dem Ziel, sich selbst als Opfer darzustellen.
Also sozusagen eine offenkundige Finte.
Ja, also ein Angriff unter falscher Flagge.
Ja.
Und sowas findet man immer wieder in der Geschichte. Und das Schockierendste, was ich herausgefunden habe, ist die Geschichte um Gladio.
Okay.
Gladio war eine sogenannte Stay-Behind-Operation. In sämtlichen westeuropäischen Ländern waren Geheimarmeen aktiv. Die wurden von der NATO gegründet und ausgebildet in Sardinien in einem Terrorcamp.
Um was für einen Zeitraum reden wir da gerade?
Also die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, da wurden diese Geheimarmeen aufgebaut, um in einem Fall, dass die Sowjetunion Bodengewinne macht in einem etwaigen Krieg, sollten die als Guerillatruppen im Hinterland Sabotageakte verführen. Und als in den 50ern und 60er Jahren zum Beispiel in Italien die Kommunistische Partei an Einfluss gewonnen hat, haben diese Leute gesagt, okay, der Ernstfall ist eingetreten, und haben Ende der 60er angefangen, Terrorattentate zu verüben. Der schlimmste Angriff war in Mailand. Oder war es der Bahnhof von Bologna? Es gab auf jeden Fall einen Bahnhof, den sie in die Luft gejagt haben. Da gab es 80 Tote und über 200 Verletzte. Also allein in Italien war die Anzahl der Todesopfer über 200. Und das Muster war immer das Gleiche. Also sobald im Parlament irgendwie die Kommunisten einen Einfluss gewinnen hätten können, gab es grausame Terrorattentate, also die Öffentlichkeit wirklich bis aufs Äußerste schockiert haben. Und danach haben immer irgendwelche linken Terrorgruppen sich dazu bekannt. Aber in Wirklichkeit wurden diese Attentate von rechten, ultrarechten Faschisten ausgeführt. Das ist übrigens keine Verschwörungstheorie mehr, weil man kann das alles
Das klingt erstmal so, ne? Aber das ist ja faktisch alles da, ne?
Also das interessanteste Material, was ich dazu gefunden habe, ist, das findet man über video.google.com. Und zwar hat die BBC eine ganz hervorragende Dokumentation über diese Geschehnisse gemacht. In der Serie Time Watch. Einfach bei video.google.com mal nach Time Watch und Gladio suchen. Da findet man drei Teile, jeder etwa so 50 bis 60 Minuten. Und ich finde, die sollte sich jeder mal ansehen, der Englisch versteht. Leider sind die natürlich auf Englisch.
Wobei mir da natürlich jetzt sofort das Beispiel, was da aus dem anderen Vortrag, den wir vorhin schon erwähnt hatten, nämlich diesen Barcode-Vortrag, einfällt, wo ein Felix von Phenolit mal wieder, der FX, kurz die einfachen Prinzipien des Barcode-Hackens erläutert hat und zwischendrin einfach dann an dem Beispiel einer Boarding-Karte, die ja heutzutage auch alle quasi verstrichcodet sind und dann einfach erklärt hat, wie einfach es ist, dieses E-Ticket, das einen Strichcode verpasst bekommen hat, sich also quasi unter dem Namen eines friedlichen arabische Klamotten tragenden Menschen ein Ticket zu kaufen und jemand anders platziert dann dort eine Bombe. Also all unsere technischen Systeme, die uns umgeben, sind auch überhaupt nicht frei von False Flag Attack Möglichkeiten. Also all das, was wir uns hier, mit dem wir uns tagtäglich umgeben, bietet auch Möglichkeiten, als dass wir die Öffentlichkeit da verarscht werden. Also es ist ja, da ist ja Tür und Tor offen, ja?
Auf jeden Fall. Du hast mich ein bisschen unterbrochen.
Oh, Entschuldigung.
Also, nein, nicht wirklich. Gladio ist eins dieser Sachen und das ist das schrecklichste Beispiel. Also in Belgien waren sie auch aktiv, in Deutschland auch. In Deutschland gab es seit 80 einen Anschlag auf das Münchner Oktoberfest.
Okay.
Dabei wurden 13 Menschen getötet und auch eine Vielzahl verletzt. Alles auch sehr mysteriös. In dem Zusammenhang, wenn man Text recherchieren will, empfehle ich nach Daniel Ganser zu suchen. Das ist ein Friedensforscher aus der Schweiz. Und der hat da sehr viel dazu veröffentlicht und wird auch in diesem Zusammenhang immer wieder genannt. Der hat auch sehr gründlich recherchiert. In Belgien haben Faschisten sind mit Maschinenpistolen bewaffnet in Supermärkte gegangen und haben einfach die Leute, die da drin waren, niedergeschossen, einfach niedergemetzelt.
Wann war das ungefähr?
Das war 1980. Und davor gab es Aktionen, da wurden Polizeikasernen und Militärkasernen angegriffen. Mit Bomben und auch Waffen wurden gestohlen. Was die Leute, die das gemacht haben, eigentlich nicht notwendig hatten, weil sie wurden da recht umfangreich ausgestattet. Also wenn man Englisch versteht und sich die Timewatch-Sachen anschaut, da kann man schon um seinen Schlaf gebracht werden. Und wer das nicht versteht, der kann gerne mal bei Wikipedia nach Gladio schauen. Und es ist dann, also die Liste lässt sich fortsetzen. Das nächste, was mir aufgefallen ist, was ich bis vor kurzem auch noch nicht wusste, war der Anschlag auf die USS Liberty. Und zwar hat die israelische Armee oder die israelische Luftwaffe und Marine versucht, mit anonymisierten Kriegsflugzeugen ein Kriegsschiff der USA zu versenken während des Sechstageskrieges am dritten Tag. Und das ging so weit, dass sie mit Maschinengewehren die Rettungsboote zerschossen haben. Sie haben mehrfach mit Torpedos drauf gefeuert, das aus der Luft bombardiert. Sie haben sogar auf Deck haben sie Napalm eingesetzt. Und die Überlebenden der USS Liberty, die betreiben Webseiten und auch der Kapitän, alle bestehen darauf, dass es ein geplanter Angriff war, weil Israel hat gesagt, ja, das war ein Versehen, wir haben das für einen ägyptischen Frachter gehalten. Mhm. Und aber das war eben nicht nur ein Versehen Israels, sondern es, also es stellt sich mir so dar, sie wollten dieses Schiff versenken mit allen Personen an Bord, also und wollten nichts, also keine Zeugen hinterlassen.
Mit welchem politischen Zweck?
Um zu zeigen, dass Ägypten quasi die USA angegriffen hat und also eine Kriegshandlung von Ägypten gegen die USA stattgefunden hat, um beispielsweise in den Krieg einzutreten.
Ja.
Und es ist sogar so weit gegangen, als also die USS Liberty, obwohl sie von Anfang an auf Deck bombardiert wurde, war trotzdem in der Lage, einen Funkspruch abzusetzen. Und ein Flugzeugträger, der weiter entfernt war, der USA, hat dann zwei Bomber losgeschickt und die waren mit Atombomben bewaffnet. Und die waren drauf und dran, Kairo mit Atomwaffen einzuäschern.
Uiuiui, Kairo ist ja nun auch nicht die kleinste aller Städte.
Nee, und
was das für Folgen gehabt hätte, mag man sich nicht vorstellen.
Mag man sich nicht ausdenken. Und auch das, diese Verschwörungstheorie kann man auch ganz hübsch über video.google.com verifizieren, indem man einfach nach dem Film Dead in the Water sucht, der auch von der BBC gesendet und produziert wurde. Dann kann man sich das alles anschauen. Ja, weiter gibt es dann noch die Operation Northwoods, die zwar nicht stattgefunden hat, aber die halt geplant wurde, wo man genau sehen kann, wie solche Sachen inszeniert werden. Operation Northwoods, sagt dir das was?
Sagt mir erstmal auch aus dem Bau nichts.
UFO, sagt dir das was?
Nee.
Da ist jetzt die Platte da, ne?
Die Operation Northwoods.
Bist du ran hier?
Die stammt aus den 60er Jahren. Da hat der Chef der Joint Chiefs of Staff des US Generalstabs einen Besuch gemacht beim Verteidigungsminister Robert McNamara,
ja,
und hat ihm ein Dokument vorgelegt, ja, über die Operation Northwoods, und die sah vor, einen Vorwand zu erzeugen für eine militärische Invasion in Kuba.
Ah ja, okay.
Und in dem Dokument, man findet auch das online, das wurde deklassifiziert, also es wurde veröffentlicht, also nicht mehr als geheim, ja, eingestuft, ja, weil es halt alt genug ist und weil diese Aktion auch nicht stattgefunden hat. Da war vorgesehen, einen Zustand nationaler Trauer in den USA zu erzeugen, und dazu sollte ein Flugzeug über kubanischen Gewässern ferngesteuert zur Explosion gebracht werden, in dem angeblich über 100 US-amerikanische Studenten saßen, die auf einem Urlaubsflug nach sonst wo waren, der rein zufällig mit seiner Fluglinie halt über Kuba verlief. Sie wollten eigene Schiffe versenken, Terrorattentate inszenieren, unter anderem Washington. Sie wollten Exilkubaner in den USA durch Attentate töten.
Okay.
Und ihre eigene Basis in Guantanamo Bay angreifen. Beerdigungen für nicht existierende Opfer abhalten und so weiter und so fort.
Das klingt ja perfide geplant und unterstreicht eigentlich auch nur die potenzielle Möglichkeit des Zweifelns an allem, was uns da als die große Wahrheit und der Ursache des Krieges gegen den Terror, wie er immer schön genannt wird, ja, das Zweifeln daran einfach zu verstärken. So. Die Frage ist natürlich, das mag alles sein, wie es ist. Und das Schlimme ist, selbst mit Dokumenten, die von BBC und sonst seriösen Leuten produziert werden, ändert sich an Weltgeschichtsschreibung höchstwahrscheinlich erstmal relativ wenig, denn wir müssen mit der Tagespolitik leben.
Ja.
Und die Tagespolitik spricht dummerweise eben auch von Dingen wie Vorratsdatenspeicherung und dem ganzen Katalog und Korb, der dazugehört.
Darf ich die unterbrechen?
Ja.
Mein Ansatz ist, jedes Mal, wenn solche Attentate passieren, wie am 7.7. in England,
ja,
die Anschläge auf die U-Bahn, muss ich gestehen, da denke ich zuerst an so einen Angriff unter falscher Flagge.
Ging mir genauso, als ich von den verhafteten angeblichen Terroristen in Süddeutschland gehört habe. Ich weiß einfach nicht mehr, was man da glauben kann. Und ich weiß auch heutzutage nicht, wie seriös eine Presse noch ist, wie faktisch Fakten wirklich sind. Und deswegen, selbst wenn es potenzielle Terroristen waren, ich nehme mir raus, dort sehr, sehr zweifelhaft und kritisch zu sein.
Ja, selbst wenn es terroristische Attacken waren, die nicht von irgendeiner Regierung, die uns angeblich freundlich ist,
ja,
durchgeführt wurden, oder einem rechten Rand von einem Geheimdienst oder was auch immer,
ja,
das ist das Gladio-Dokument von der BBC, sehr interessant, selbst dann sollte gelten, was Daniel Ganser auch in einem Interview, was man auch im Internet findet, gesagt hat, die Strategie ist immer Menschen in Angst und Hass zu versetzen.
Teile und Herrscher, ja.
Und diesen Hass auf Menschen zu richten. Und ein Beispiel, was er gebracht hat, war, jeder akzeptiert heute den Ausdruck islamischer Fundamentalismus oder islamistischer Fundamentalismus. Aber wir würden uns instinktiv dagegen sträuben, wenn man von christlichem Fundamentalismus
der Begriff ist mir sehr, sehr geläufig.
Terrorismus.
Oh, christlicher Terrorismus ist neu. Ist so in meinem Gebrauch noch nicht. Aber christlicher Fundamentalismus, den sehe ich in den Unweiten der Hinterländer der Vereinigten Staaten von Amerika durchaus.
Gibt es
wo man dann auch in Jesus-Camps geht und sich zum Märtyrer ausbilden lässt. Es ist ja nicht anders, ne?
Also, unbestritten.
Der christliche Fundamentalismus ist durchaus schon übersetzt worden, glaube ich. Aber eben auch genau durch das massiven Übergebrauch des islamischen Fundamentalismus.
Aber eigentlich sollten wir uns bei dem Begriff islamischer Terrorismus oder islamistischer Terrorismus sollten eigentlich bei jedem hier die Alarmglocken schrillen, weil das ganz typischer Weg ist, Leute zu diskreditieren, einen Generalverdacht gegen eine Menschengruppe auszusprechen. Ich glaube, der Islam ist die größte Religion der Welt.
Bin ich mir jetzt nicht so sicher, aber das ist durchaus möglich.
Ich denke das mal. Und und wenn man Radio hört, wenn man Leute reden hört, ist es in aller Munde. Selbst irgendwelche angeblich seriösen Zeitschriften verwenden einfach diesen Ausdruck. Und da kann man einfach sehen, wie Meinung gemacht wird.
Ja, und das ist durchaus sehr gefährlich und bringt ein gefährliches Klima mit sich. Eben, wenn eine, ich möchte nicht mal sagen Nation, sondern wenn eine westliche Welt derart verängstigt durch ihren Alltag geht und natürlich auch immer wieder von terroristischer Bedrohung hier, terroristischer Bedrohung da erzählt bekommt und dann dahergerollte Innenminister natürlich mit plausiblen Möglichkeiten des Schutzes einer Gesellschaft daherkommen, ist natürlich auch klar, dass das viel leichter geht, als wenn eigentlich die Welt in Ordnung wäre.